Der Schauspieler und Sprecher Rufus Beck. Seine Stimme kennt eigentlich jeder, aber wie macht er das, so bildhaft und eindringlich zu lesen, zu sprechen? Das wollte auch meine Kollegin Leonie Koll wissen, aber höflich wie sie ist, hat sie erst einmal gefragt, wie es ihm überhaupt geht.
Oh, ich hatte einen stressigen Tag, weil mein iPad ist in der S-Bahn verloren gegangen und normalerweise lese ich vom iPad. Das ist für mich wie so ein Teleprompter, da habe ich eine Fernbedienung, ich habe immer Kontakt zum Publikum, beobachte das Publikum, es ist, als ob ich die Geschichten wirklich erzähle und das war weg und dann musste ich mich drum kümmern und dann musste ich den Text besorgen und den ausdrucken und richtig formatieren und gleichzeitig musste ich erstmal hierher kommen und mit dem Zug und ich muss nachher nach Hamburg fliegen und das muss auch alles klappen, dass das Taxi da steht. Also Reisen ist für mich ist anstrengend. Performen ist für mich Entspannung pur und Spaß.
Was müssen Sie denn eigentlich noch vor einem Auftritt machen? Was ist so Ihre Routine?
Die Routine fängt eigentlich am Morgen an. Alle Sachen packen, dabei sein, nochmal alles durchgucken, im Kopf nochmal alles visualisieren und sich sagen, es ist alles geprobt und neu ist immer nur das Publikum. Publikum ist ja unterschiedlich. Ich zum Beispiel habe noch nie vor einem mehr oder weniger blinden oder sehbehinderten Publikum agiert, was für mich merkwürdig ist, weil ich natürlich auch sehr körperlich normalerweise bin. Und das ist neu, eine neue Erfahrung für mich. Ja, es gibt nicht wirklich Routine. Routine ist halt so, die letzte Viertelstunde bin ich so in meinem Zimmer und in meiner Garderobe und laufe so ein bisschen rum und atme und entspanne mich.
Gibt es eine Möglichkeit, die Stimme auf eine bestimmte Art und Weise vorzubereiten?
Das brauche ich nicht, nee. Ich habe eine sehr gesunde Stimme, auch selbst wenn ich mal erkältet bin, die wird selten heiser.
Sie genießen tatsächlich unter dem der Blinden- und Sehbehinderten-Community eine große Beliebtheit. Sie haben persönlich bisher noch keinen Kontakt zu der Community.
Nee, nicht nur Community, ich habe noch nie mit einem Blinden zu tun gehabt. Ja. Mit Gehörlosen, ja, allen möglichen Arten von körperlichen Behinderungen schon zu tun, aber Blinden noch nie.
Und können Sie sich vorstellen, dass das Ihren Blick auf die eigene Kunst verändert?
Also wenn ich jetzt jemanden im persönlichen Kreis, also hätte jetzt einen Freund oder jemanden, oder einen Künstler, Musik oder so weiter, ja, das ist bestimmt, verändert etwas, ja. Man muss ja ein bisschen achtsamer sein. Andere, ich kann ja jetzt nicht sofort jemanden hier so auf die Schulter hauen, ja. Weil, wie entstellt man körperliche Nähe her, zum Beispiel, ja. Das sind ganz viele Fragen. Zwei Arten von Blinden gibt es, die von Geburt an blind sind und die es später wurden. Und da hätte ich viele Fragen dazu.
Was würden Sie fragen?
Ich glaube, dass es für denjenigen, der später erblindet ist, weiß ja, was er mal gesehen hat. Also er weiß etwas über einen Verlust. Und wer blind geboren ist, weiß nichts von einem Verlust, sondern muss einfach nur lernen. Es ist dann, stelle ich mir vor. Und das wären die Fragen dazu.
Sich vorstellen können, was man sieht, habe ich mich gefragt, dass es ja in Ihrem Job ganz viel darum geht, sich vorzustellen.
Ja, ich arbeite, das sind ganz viele Fragen, über Visualisierung. Ich visualisiere auch in meinem Sport, dass ich, wenn ich extremen Sport mache, dass ich bestimmte Abläufe mehr visualisiere, genau vorstelle. Und wir wissen ja von den Spiegelneuronen, Spiegelsynapsen, dass das Gehirn nicht unterscheidet, ob ich es wirklich tue oder mir vorstelle. Je stärker ich es mir vorstelle, desto stärker ist der körperliche Anreiz. Und so wie wir auch bei einem Fußballspiel, dass wir beobachten, auf einmal die Muskeln fast mitgehen und hier uns bewegen, noch stärker ist es ja bei eigenem Sport, aber auch in der Musik oder im Theater, Film und so weiter, bei einer Rolle visualisiere ich.
Wenn Sie jetzt über eine Reise lesen beispielsweise, also der Bummel durch Europa ist eine Reise.
Ja, es sind zwar Reisen, aber dort trifft er auf Menschen. Und es sind ja auch viele ausgedachte Sachen.
Ja.
Also heute geht es um die schreckliche deutsche Sprache. Es geht um das französische Duell. Das hat er so natürlich nicht erlebt. Aber er hat sich quasi beeinflussen lassen und darüber Geschichten geschrieben. Es sind keine Reisegeschichten in dem Sinne. Also es sind humoristische Geschichten. Seine Eindrücke, die er in seine humoristische Glossen gepackt hat, Mark Twain.
Und was hilft Ihnen dabei, sich das vorzustellen?
Ich weiß, wie ein Witz entsteht. Ich weiß, wie man einen Witz gestaltet oder wie man eine Pause setzt, eine Punchline. Ich weiß es einfach. Ich weiß, wie das klingen muss. Ich muss mir da keine Gedanken machen. Das ist ein Talent, was ich habe. Und auf Talent kann man sich ja auch ausruhen. Aber ich habe Gott sei Dank genug Arbeit bekommen, aufgrund dieses Talents, dass ich nicht in die Gefahr geriet, da so faul zu werden.
Haben Sie einen von Ihren vergangenen Texten oder Stücken, die Sie gemacht haben, wo Sie sagen, das hat noch beim Publikum nicht genug Anklang gefunden? Was können Sie empfehlen?
Ich habe eine Produktion gemacht, der heißt Der Meteoritenlöffel von Philip Ridley. Und da habe ich die Rechte gekauft und dann bin ich ins Studio mit einem Musiker zusammen und dann haben wir das wie ein Hörspiel aufgenommen. Ich alleine, alle Figuren einzeln aufgenommen. Es ist eine sehr berührende Geschichte, die mich erstmal berührt hat als Geschichte. Es waren 2 CDs, wir haben es verkauft am Bayerischen Rundfunk, an WDR, an 2 verschiedene Verlage über viele Jahre. Und ich glaube, das könnte man eventuell noch im Antiquariat bekommen. Also Amazon muss man noch reingeben, Der Meteoritenlöffel. Wahnsinnig schöne Musik, ganz tolle, berührende Geschichte. Und ich glaube, wie ich das gemacht habe, bin ich sehr stolz darauf.
Worauf haben Sie noch Lust in den nächsten Jahren Ihres Berufslebens?
Ja, ich würde gerne wieder ein bisschen mehr drehen. Jetzt mache ich das auch gerade, drehe etwas in Ungarn. Und im Herbst werde ich wieder Theater spielen, ein sehr schönes Theaterstück, gehe ich auf Tournee. Und ich bin jetzt in einem Alter, wo ich vieles auf mich zukommen lasse und auch geduldig sein muss. Früher ist viel mehr auf mich zugekommen, da konnte ich mich vor Arbeit nicht retten. Jetzt ist es ein bisschen optionaler geworden. Aber ich bin immer noch sehr, sehr gerne Künstler. Und ich glaube, dass ich mal wieder anfangen müsste, mehr Musik zu machen, mehr zu komponieren. Und ansonsten Pläne sind vor allem Pläne im Sportlichen, dass ich gerne Segel und Gleitschirm fliegen und so und ein bisschen extremere Sachen, diese Art von Reisen. Weil man beim Fliegen, bei diesen Extremsportarten, müssen sie sehr fokussiert sein. Und es gibt nicht gestern und morgen, es gibt nur jetzt. Nur jetzt. Und wo andere dafür vielleicht Zen-Meditation machen müssen, das macht man durch vielleicht extremere Sportarten. Weil wenn Sie da bei irgendwas sind, bei irgendeinem Gedanken, machen Sie Fehler. Und das kann sehr wehtun oder sogar ja, tödlich sein. Aber man muss der Typ dafür sein. Nicht jeder will sich das auch antun. Ja? Fliegen 3000 Meter Höhe oder so. Da muss man der Typ sein. Also man muss wissen, wie man mit diesem Stress oder Adrenalin umgeht. Und das ist ja ein Teil von meinem Beruf.